mit Thies. Mit Thies.
Fußball ist relativ einfach. Nur wird der Fußball so dargestellt, als dass du ein Architekt sein musst. Und früher ging es so, du musst den Ball einfach nur ins gegnerische Tor schießen und einmal am besten mehr wie der Gegner, dann hast du nämlich ein Spiel gewonnen.
Muss ich mir aufschreiben.
Ja, ganz wichtig.
Der schillernde Ex-Fußballprofi Mario Basler hat über sein Leben als Fußballer geschrieben. Wir hören von seinem ungebremsten Selbstbewusstsein, von dem Zettel, den Otto Rehhagel ihm zusteckte und warum er sich bei der WM am Spielfeldrand sonnte. Eigentlich bin ich ein Supertyp, heißt dieses Buch. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Mario Basler, der einzige Spieler in der Bundesliga, der nie geraucht hat.
Gott sei Dank. Überleg doch mal, ich hätte noch geraucht, da wäre ich ja noch besser gewesen.
Aber das Schlimme war wirklich, ne? Du wurdest behandelt, als wärst du der Einzige überhaupt, der jemals geraucht hat.
Naja, gut, das habe ich ja mein Leben lang, hat mich das bisschen begleitet, ne? Und die anderen haben halt ihre Zigaretten versteckt. Ich habe halt weiter geraucht und von daher, ich kann aber und konnte auch damals ganz gut mit leben und deswegen
natürlich
alles halb so wild.
Mario Basler, der Fußballstar, der Ausnahmekönner, der vor einem Spiel ja auch noch bis in die frühen Morgenstunden mal in der Kneipe war. Ein Firebeast, wie es hier heißt im Buch, der am Wochenende Magie versprühte, anschließend Lokalrunden schmiss, der oft keine Lust hatte, eben auf Training auch mal zu spät kam. Einer, der aus seinem Herzen aber auch nie eine Mördergrube gemacht hat. Du wolltest die Dinge eigentlich immer gerne anders machen als andere Spieler. Warum eigentlich? Was wäre passiert, wenn du den Anweisungen des Trainers, des Präsidenten immer gefolgt wärst?
Also wenn ich alles so gemacht hätte wie die anderen, würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen, hätte wahrscheinlich kein Buch geschrieben und wir beide können nicht miteinander reden. Und von daher, nein, ich habe das gemacht, was ich für mich empfunden habe, dass es richtig ist. Manchmal auf dem Fußballplatz gibt es natürlich, klar, Anweisungen auch vom Trainer. Aber es kommen ja manchmal Situationen, da kann der Trainer auch nicht helfen und dann musst du selbst Dinge entscheiden. Und das habe ich für mich in Anspruch genommen, dass ich das machen kann.
Du meinst Situationen wie, gehe ich jetzt rechtzeitig zum Training oder nicht?
Naja, das passiert ja in den besten Familien, ne? Dass man mal verschläft und bei mir ist halt oft vorgekommen. Aber dafür war ich ja umso besser, umso ausgeruhter dann samstags beim Spiel und deswegen durfte ich dann auch weniger trainieren oder musste auch weniger trainieren wie die anderen.
Wie viel Mario Baslers hätte ein Werder Bremen zum Beispiel, nehmen wir mal, damals vertragen?
Ach, wenn sie alle so Fußball gespielt hätten wie ich, dann wäre wahrscheinlich Werder Bremen heute der FC Bayern. Aber da es leider nur einen gab, ist Werder Bremen da, wo sie jetzt auch sind, nicht ganz so gut.
Wir wollen einmal einen Dialog nachspielen, ganz kurz, aus dem Sportsmagazin 1994. Ich glaube, die Antworten kennst du. Ich bin der Journalist. Ich frage dich, was ist so schwer am Fußballspielen?
Was ist so schwer am Fußballspielen? Das Laufen.
Nein, du sagst präzise lange Pässe schlagen.
Lange Pässe schlagen?
Das war das legendäre Interview. Das wird zitiert in deinem Buch.
Ach, das weiß ich ja. Ja, das ist ja so viele.
Du sagst präzise lange Pässe schlagen.
Ja, ich habe so viele Dinge in meinem Leben und mit dem Buch so viel zu tun. Also ich kann jetzt ja nicht jede einzelne Zeile, das im Buch steht, auch wiedergeben. Und deswegen verzeiht mir, wenn ich nicht alles genau beantworten kann.
Ich hätte dich das aber wirklich nur gefragt, weil es gibt ja so Geschichten, die müssen erzählt werden. Ja. Die erzählst du auch seit so vielen Jahren, weil es einfach gute Geschichten sind. Hm. Und ich hätte gedacht, das wäre auch so ein Dialog, den du einfach abgespeichert hast.
Wie man gehört hat, nein, leider nicht.
Okay, dann wie gefallen dir diese Antworten? Also die Frage ist, was ist so schwer am Fußballspielen? Du sagst, präzise lange Pässe schlagen. Was fällt ihnen leicht? Du sagst, präzise lange Pässe schlagen. Warum sagt Ihr Trainer, dass Sie einer der wenigen Spieler in der Bundesliga sind, die etwas Geniales machen können? Basler antwortet:
Präzise Bälle schlagen.
Weil ich präzise, überraschende und riskante lange Pässe
schlage. Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja, das Einfache ist ja im Fußball einen Ball auf 3 Meter zu spielen. Aber das Einfache ist ja auch, wenn man es kann, einen Ball über 30 Meter genau jemanden in den Fuß zu spielen. Und deswegen ist ja Fußball relativ einfach. Heute, meines Erachtens, macht man den Fußball viel zu kompliziert. Und deswegen, Fußball ist relativ einfach. Nur Mittlerweile ist er, wird der Fußball so dargestellt, wie, als dass du ein Architekt sein musst. Und früher ging es so, du musst den Ball einfach nur ins gegnerische Tor schießen und einmal am besten mehr wie der Gegner, dann hast du nämlich ein Spiel gewonnen.
Muss ich mir aufschreiben.
Ja, ganz wichtig.
In der Regel hattest du das Gefühl, der Beste zu sein. Woher kam dieses Selbstbewusstsein?
Also ich hatte nicht das Gefühl, der Beste zu sein, sondern ich war auf meiner Position der Beste. Ja, du kannst ja nur von etwas überzeugt sein, wenn du es auch kannst, ne? Und es ist ja nicht nur so, dass du selbst von dir so überzeugt sein musst, sondern es wurde ja auch das ein oder andere Mal bestätigt von höherer Stelle oder von auch Menschen, die sich mit diesem Fußball seit Hunderten von Jahren auskennen oder länger sogar. Du musst ja alles das, was du machst, ist ja bei euch oder bei dir im Beruf genauso. Du bist ja überzeugt davon, dass du Moderator sein kannst. Du glaubst ja oder jeder glaubt ja, er ist der Beste für sich in seinem Job. Und so war es bei mir. Ich bin davon überzeugt, dass ich auf meiner Position zu meiner damaligen Zeit der Beste auf der rechten Außenbahn war. Und das hat aber auch nichts mit Angeber zu tun oder mit Arroganz, sondern einfach davon überzeugt zu sein, dass man etwas besser kann wie andere auf dieser Position.
Ich habe aber manchmal das Gefühl, ich bin gar nicht so gut, wie andere vielleicht denken, und irgendwann merkt es einer.
Ja, das kann natürlich manchmal sein, aber da musst du frühzeitig aufhören, so wie ich, bevor sie es merken.
Das mit dem Selbstbewusstsein, das fing aber dennoch relativ früh schon an. Das kam ja nicht erst mit den Erfolgen, als du so gut warst, sondern du hattest schon das Gefühl ja relativ früh in deiner Jugend. Warst du von Anfang an denn so ein Knirps, der einfach wusste, Leute, ich mach das?
Ja, also es hat sich ja hauptsächlich da wieder gespiegelt. Ich bin in einer Straße groß geworden mit vielen Jungs, die auch Fußball gespielt haben, die aber auch immer alle ein paar Jahre älter waren. So, und wenn du natürlich mit den Jungs dann, die teilweise 3-4 Jahre älter waren, auf den Bolzplatz gegangen bist, und es wurden ja dann immer zwei Mannschaften gewählt, und du merkst dann einfach, der als erstes wählen durfte, hat immer mich als erstes genommen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also man denkt sich ja irgendwas dabei, wenn man jemand auserwählt. Und somit wollte jeder immer, dass ich in seiner Mannschaft bin. Konnte natürlich nur in einer Mannschaft spielen. Und das hat sich dann wieder gespiegelt, indem ich natürlich auch gegen die Älteren schon ohne Ängste, ohne sonst irgendwas, sondern auch da schon gemerkt habe, ich bin vielen einen Schritt voraus, kann viele Dinge besser wie auch die Älteren, die schon viel länger sich mit dem Fußball beschäftigt haben, auch Fußball gespielt haben. Und so habe ich das einfach mitgenommen. Dann kam natürlich auch dazu, mein Vater war auch Fußballer, der hat mir immer vielleicht auch ein bisschen eingetrichtert, ich bin der Beste. Hat sich immer geärgert, wenn ich in der Jugend beim VfL Neustadt ausgewechselt wurde, konnte er nie verstehen. Ich eigentlich auch nicht, wie in der Bundesliga auch. Aber vielleicht nimmt man das einfach dann auch so mit in die Bundesliga, dass man sagt, es geht ja nur dann so, wenn du davon überzeugt bist, von dem, was du machst, dass du auf dieser Position der Beste bist. Und wenn dich dann noch Bayern München holt, dann hat der irgendetwas, hat es ja auch eine Aussage oder eine Aussagekraft. Wenn du nach Bayern kommst, wirst da hingeholt und 3 Jahre lang werden Spieler gekauft für diese Position und trotzdem immer hat der Basler gespielt.
Wie so oft in deiner Karriere hast du geschrieben, traute man mir nicht zu, gut genug für die Startelf zu sein. Das passiert ja sogar in diesen Anfangsjahren auch ganz oft. Wenn ein Trainer dir mitgeteilt hat, vielleicht entweder am Freitagnachmittag oder in der Regel am Samstagvormittag erst, du bist nicht in der Startelf dabei. Das war wahrscheinlich kein Vergnügen, dir dann gegenüberzustehen. Oder wie hast du reagiert in der Sekunde dann?
Naja.
Weil also innen drin wissen wir, warst du einfach nur angefressen.
Ja, klar. Ich war natürlich enttäuscht, wenn man nicht von Anfang an spielt. Ne? Und man weiß, dass da ein paar Figuren rumrennen, die sicherlich nicht diese Position so ausfüllen können, wie man sie selbst ausfüllt. Aber die haben halt, der eine oder andere Spieler hat halt auch den Vorteil gehabt, mit dem Trainer, der, nehmen wir mal Nationalmannschaft, halt auf andere Spieler mehr Wert gelegt hat, wie auch immer. Und da bist du natürlich innerlich klar angefressen und angesäuert, aber du kannst es ja nicht ändern.
Ich habe mich gefragt, gab es jemals einen Trainer, der sich hat ein bisschen beeinflussen lassen durch auch vielleicht deine Laune dann? Und der wusste ja, wenn ich den Basler das widersage, dass er heute nicht spielt. Gab es einen Trainer, der sich da hat beeinflussen lassen, oder waren sie alle knallharte Hunde?
Nein, die Trainer haben ihre Mannschaft im Kopf gehabt, die haben sie dann auch an die Tafel geschrieben. Und na klar, wusste natürlich auch ein Trabatoni bei Bayern, gab es ja mal eine grandiose Pressekonferenz, hat er ja auch mich, Scholli und Thomas Strunz ja nicht spielen lassen. Da gab es ja auch riesen Ärger danach, ne? Aber letztendlich ist es so, dass man ja als Spieler kann sich nicht großartig wehren und der Trainer kann dir natürlich nicht zeigen, dass er Angst davor hat, dich nicht aufzustellen, sondern er muss Nein. das Programm durchziehen, weil sonst weiß man ja, was die Spieler mit dem Trainer machen.
Einer deiner Lieblingstrainer auf jeden Fall, das war Otto Rehhagel, der dich dann zu Werder Bremen geholt hat. Und auch das ist natürlich eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, weil es einfach eine der besten ist. Dieser erste Kontakt zwischen euch entstand dann tatsächlich auf der Toilette. Ne?
Der entstand auf der Toilette in Berlin beim Hallenturnier. Und ja, ich war für kleine Kinder und auf einmal stand Otto hinter mir und hat mir, ja, nach dem Händewaschen aber erst, nicht davor, die Hand gegeben, hat einen Zettel da drin gehabt und ging dann sofort wieder raus und stand drauf, ich sollte ihn doch gegen Abend anrufen. Und das war unsere erste außergewöhnliche Begegnung.
Wie genau hast du diesen Anruf dann noch in Erinnerung?
Naja gut, man ist natürlich klar, wenn so ein großer Trainer kommt, einen Zettel in die Hand gibt, das soll sich bei ihm melden, da hofft man sich ja, dass man vielleicht gefragt wird, ob man nach Bremen wechseln darf oder kann oder sich vorstellen kann, nach Bremen zu wechseln in die Bundesliga. Und deswegen konnte ich es natürlich nicht abwarten, bis dann abends war. Und ja, ich habe wahrscheinlich früher angerufen, wie vielleicht geplant oder vielleicht gedacht hatte, weil sobald es ein bisschen dunkel war, habe ich sofort angerufen, da war für mich Abend.
Und dann war auch gleich klar, Junge, wir wollen dich gerne für Werder Bremen haben.
Ja, wir haben dann kurz gesprochen am Telefon, da kam am nächsten Tag, montags, kam er dann wieder zurück nach Berlin zu mir und haben uns getroffen bei mir in der Wohnung und dann haben wir darüber gesprochen, für einen Wechsel nach Bremen zum Sommer. Und das haben wir dann durchgezogen, ja.
Und das war eine tolle Zeit. Ein Trainer, der dich genau richtig angefasst hat, der dir alle möglichen Freiheiten gelassen hat. Solange du Leistung gebracht hast am Wochenende, durftest du auch mal dem Training fortbleiben, aus welchem Grund auch immer. Als Otto Rehhagel dann weg war, da gab es dann, das schreibst du auch, 10 Spieler, die ein Problem mit dir hatten. Und die äußerten das dann auch hinter dem Rücken. Da entstand so ein bisschen Unruhe. Einer wollte dir ein bisschen übel mitspielen und ließ sich in den Puff fahren und gab sich als Mario Basler aus.
Das ist richtig.
War da wenigstens ein bisschen Ähnlichkeit zwischen euch beiden?
Naja, vielleicht ein bisschen, ne? Aber spätestens an der Sprache hätte man es wissen müssen, weil wir Pfälzer haben ja unsere eigene Sprache und wenn dann einer wirklich sehr, sehr gut Hochdeutsch spricht, so wie der Spieler damals, der in das Bordell gefahren ist.
Wer war es denn
auf meinem Namen? Das spielt ja keine Rolle, das muss man ja nicht sagen. Ich weiß, wer es war. Mhm. Wie gesagt, deswegen kann ich auch beurteilen, dass er ein bisschen Ähnlichkeit hatte. Gut. Spätestens, wenn er aber die Schnauze hätte aufmachen müssen oder wenn er sie aufgemacht hätte, hätte man merken können, sollen, dass es nicht so war, dass ich das war.
Wie hast du reagiert damals? Also ich meine, war das einfach nur auch lustig für dich? Weil die Situation war ja auch ein bisschen angespannt in der Mannschaft.
Ja, das war aber für mich völlig entspannt, weil ich ja in einem anderen Taxi saß auf dem Weg nach Hause und der Taxifahrer ja auch dann durchgesagt hatte, dass das ja nicht sein kann, weil der Mario wird gerade von mir nach Hause gefahren. Von daher war das für mich völlig entspannt, ne? Und klar, wusste ich natürlich, nächste Tag musste ich natürlich drüber nachdenken, wer könnte es gewesen sein. Mhm. Dann habe ich mir so die Spieler mal alle so nach der Reise mit angeguckt und wusste dann letztendlich, wer es hätte oder wer es nur sein konnte und habe dann den Spieler dann auch drauf angesprochen. Der hat mir dann natürlich auch gesagt, ja, er war das und ja, damit war das Thema ja für mich vergessen, weil was soll ich da mit so einem Weichspüler, was soll ich da groß anfangen?
Du, originell war es ja, ne? Von der Idee, vom Ansatz her, originell war es ja.
Ja, ob das eine originelle Idee ist, auf anderen Leute Kosten, in ein Bordell irgendwo hinzufahren oder irgendetwas Schlechtes zu machen, das lassen wir mal dahingestellt.
Der Titel des Buches ist ja ein Hommage an eine von vielen Sätzen, die du so abgelassen hast. Mhm. Eigentlich bin ich ein super Typ. Wie ging der nochmal weiter? Eigentlich bin ich ein super Typ.
Ich
kann aber auch ein großer Arsch sein. Welcher Titel stand denn noch im Raum für das Buch?
Es gab nicht viele. Es gab, wie gesagt, die zwei, den, wo wir jetzt genommen haben, und den mit dem Rest noch hinten dran. Ich glaube, dass der Titel sehr, sehr gut passt.
Es gibt übrigens ein sehr schönes Zitat über dich. Das stand unter einem Video bei YouTube. Irgendein Ausschnitt aus einer Fernsehsendung. Ich weiß nicht mehr, welches war. Mhm. Aber da hieß es über Mario Basler. Der Typ wiegt 80 Kilo. Davon sind 70 Kilo reine Eier. Ja, hattest du den gehört schon vorher?
Den hatte ich noch nicht gehört. Nee,
der war schön. Ich habe den gelesen. Aber herrlich.
Ja, aber mich wundert es, dass nur 70 Kilo Eier sind von 80 Kilo. Ja. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass es 88 oder 89 sind, weil wenn du Haifischbecken-Bundesliga so aufmischst und so durchmarschierst, dann brauchst du wirklich große und dicke Eier.
Vielleicht war ein Einäugiger, der es geschrieben hat, möglicherweise. Sein. Oder? So, pass mal auf, Eier hast du bewiesen, auch beim FC Bayern. Das ist der Verein, mit dem du die meisten Titel geholt hast.
Ja.
An deinem allerersten Tag beim FC Bayern, da warst du in der Kabine neben Olli Kahn platziert worden. Mhm. Und hattest eine Szene im Kopf, wie der mit Andy Herzog umgesprungen war. Correct. Der hatte ihn am Hals gepackt und aus dem Strafraum geworfen. Du hattest ein bisschen Sorgen aber auch, dass er mit dir ähnlich umgehen könnte, oder?
Ja, ich darf natürlich nicht so viel verraten, ne, aus meinem Buch, weil wenn ich jetzt noch ein paar Geschichten daraus erzähle, da kauft es ja keiner mehr.
Entschuldige bitte, bei 2400 Geschichten, was sind da schon 12 Geschichten?
Ja, aber trotz allem sind 12 dann schon vorweggenommene 100 ungefähr. Ja, ich habe mich halt nur mal versucht, gleich am Anfang beim FC Bayern bemerkbar zu machen und den Spielern klar zu machen, dass hier keiner kommt aus dem kleinen Bremen, mit dem man machen und tun lassen kann, was man möchte. Und das habe ich dann gleich mal in der Kabine klargestellt. Aber den Rest würde ich gerne behalten. Das sollen die Leute im Buch nachlesen, wie es dann weiterging.
Auf jeden Fall sollten es alle hören.
Genau.
Ich wollte schon immer mit jemandem sprechen, der keine Angst vor Olli Kahn hat.
Ja.
Ich habe mit so vielen Menschen auch gesprochen schon, die aber auch gesagt haben, in dem Umfeld, also selbst wenn er als Fernsehexperte unterwegs ist.
Muss ganz schlimm sein.
Ohne Witz, die haben Angst, die haben richtig Angst vor
ihm.
Das kann man sich aber gar nicht vorstellen,
stimmt.
Oder?
Das stimmt, ja. Aber naja.
Reden wir ein bisschen mal über die Nationalmannschaft. Selbst dort hast du manchmal den Lockeren gegeben, den Lachsen. Ich denke an die WM 94. Kölner Stadtanzeiger schrieb damals, sein persönliches Aufwärmen, und ich glaube, es war Chicago, war das, glaube ich, sein persönliches Aufwärmen bestand darin, 20 Minuten regungslos dazuliegen und sich von der Sonne Chicagos bescheiden zu lassen. Du warst also ein bisschen angefressen, weil du eben auch nicht gespielt hast. Das ist aber als Signal an Mitspieler schon auch hart manchmal.
Naja, das interessiert mich ja nicht, ob das für die Mitspieler ein Signal ist. Aber wenn ich wusste ja, dass ich zu keinem Einsatz mehr komme, warum soll ich dann noch groß rumrennen und mich warm machen bei 30, 35 Grad in Chicago? Und habe gedacht, die anderen können ja rumlaufen, weil einer von denen kommt noch rein. Und ich habe mich halt in die Sonne gelegt und habe mich durch die Sonne aufgewärmt. Ist doch auch mal schön.
Steht aber nicht der Trainer daneben und sagt, wer war es damals? War das Vogt?
War bei Fuchs.
Genau. Ne? Steht er nicht und sagt, ey, Mario, geht's noch?
Nein, der hat ja zuvor in der Pressekonferenz ja gesagt, dass ich meine Chance gekriegt hätte. Und das war ja für mich das Signal, dass ich keine Chance mehr kriege. Und von daher hat es ihn wahrscheinlich genauso wenig interessiert wie mich.
Du warst Teil der Mannschaft EM 96. Mhm. Ich glaube, so Lorbeergedöns, das habt ihr bekommen. Aber die Medaille fehlt noch. Das müsst ihr ja mittlerweile auch vom DFB mal einer mitbekommen haben. Was passiert jetzt mit der Medaille? Die steht ja noch zu und du hängst ja auch offensichtlich an
der Medaille. Nein. Ich hänge überhaupt nicht an der Medaille. Wie gesagt, ich habe sie nicht gekriegt. Andere sind der Meinung, ich hätte sie gekriegt. Nein, ich habe sie nicht gekriegt. Ist aber auch nicht dramatisch, weil ich habe alle meine Dinge, die ich zu Hause gehabt habe, alle irgendwann mal vergessen, verloren oder weitergeschenkt. Also von daher ist es nicht schlimm, auch diese Medaille nicht zu haben.
Du bist auf jeden Fall einer, der gerne auch mal gezeigt hat, wenn er so ein bisschen angefressen war. Ich finde ja wirklich wunderschön dieses Foto vom DFB-Pokal. Alle jubeln von Werder Bremen. Ihr macht Mannschaftsfoto. Mittendrin ist Otto Rehhagel und du stehst ganz am Rand in Trainingsjacke und bist richtig sauer. Was gab es für Reaktionen so von der Mannschaft, als die danach dann das Foto auch gesehen haben?
Also es gab mal grundsätzlich, egal was ich gemacht habe, relativ wenig Reaktion von der Mannschaft, weil da hätte sich wahrscheinlich gar keiner getraut, irgendeine Reaktion darauf zu geben oder irgendwas zu mir zu sagen, weil sie hätten ja gewusst dann, was passiert. Aber die Mannschaft hat ja, wie gesagt, viele Dinge von mir auch akzeptiert, weil sie genau wussten, samstags schieße ich ihnen die Prämie wieder rein. Und deswegen durfte ich auch mehr machen wie alle anderen.
Einer, mit dem du kein Freund mehr wirst, das ist Erich Ribbeck. Was war das Problem zwischen euch beiden? Außer, dass er dich nicht genug eingewechselt hat.
Jetzt sind wir schon bei der nächsten Geschichte, die ich erzählen müsste aus dem Buch. Also auch da bitte ich um Verständnis. Auch da werde ich nicht viel zu sagen. Wir werden mit Sicherheit keine Freunde mehr. Ich hoffe auch, dass wir uns nirgends mehr wo irgendwo über den Weg laufen. Alles andere, wie gesagt, bitte im Buch nachlesen, weil wenn ich jede Geschichte jetzt einzeln aus dem Buch noch erzähle, dann braucht es keiner mehr zu kaufen.
Aber Mario, das sind die Geschichten, mit denen du natürlich die Leute animierst, das Buch zu kaufen.
Aber umso schöner ist es wenn sie kaufen, das Buch kaufen und die Geschichte gelesen haben und nicht nur aus dem Radio hören, wie gesagt, dann kauft keiner mehr das Buch.
Aber hast du keinen PR-Berater, der dir sagt, Mario, diese Geschichten sind es, die Bücher verkaufen?
Also bei mir sitzen jetzt gerade im Moment drei Menschen außen rum und die schütteln die ganze Zeit den Kopf, dass ich immer Fragen aus dem Buch beantworte. Deswegen kann ich jetzt keine Fragen mehr zum Buch beantworten.
Okay.
Oder keine Geschichte zumindest mehr erzählen, weil wie gesagt, am Schluss kauft es keiner mehr. In der Pfalz kauft es keiner mehr. Wenn wir noch zwei Geschichten erzählen, das sind 15 Stück weg.
Pass mal auf, überall, wo du hingehst, wo du Menschen triffst, da freuen sich die Menschen. Sie wollen Selfies machen, sie wollen gerne Autogramme haben und auch gern mal die ein oder andere Geschichte von früher hören.
Ja.
Und es sind natürlich wirklich legendäre Storys, die du oft erzählt hast. Mhm. Aber welche Geschichte hast du wirklich, wenn dich auch jemand danach gefragt hat, mal bisher ein einziges Mal nur erzählt?
Du hast Fragen.
Ja, du wirst hier ein bisschen gefordert, hör mal.
Ja,
das ist aber, hier nicht leichter als in der Bundesliga damals. Aber
ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendeine Geschichte erst einmal oder zweimal erzählt hätte. Es gibt bestimmt, vor allem jetzt, es gibt die Geschichten, wahrscheinlich habe ich noch nicht alle Geschichten erzählt, die ich in der Bundesliga-Zeit erlebt habe, aber da die kann ich auch nicht erzählen, weil ein paar zu gefährlich wären, darüber zu sprechen und deswegen. Aber es gibt keine Geschichte, die ich noch nicht mehr als zweimal erzählt habe.
Warum gefährlich? Also ich meine,
ja, so, weil es einige Dinge gibt, die wirst auch du nicht erfahren.
In welchem Milieu bewegen wir uns denn?
Und das hat nichts mit Milieu zu tun. Es geht nicht ums Milieu, es geht um Dinge, die keinen Menschen zu interessieren haben. Und auch nicht dich.
Alles klar. Du, ich aber, wenn du das so sagst, dann habe ich auch noch Angst, dass du mir deine Jungs noch rumschickst.
Ja, siehst weißt du, das könnte natürlich passieren, dass ich dir ein paar Jungs vorbeischicke, zum Beispiel.
Wir kennen dich wirklich nur als einer, der immer nur austeilt, der immer nur gibt, also auch einstecken kann, aber der vor allem einfach auch austeilt. Dieses Selbstbewusstsein ist wirklich ungebrochen. Was waren Situationen über die Karriere hinweg, in denen tatsächlich dein Selbstbewusstsein auch mal angeknackst war zumindest? Nie?
Also ich sage jetzt einmal, ich würde mal sagen, nicht nie, aber äußerst wenig. Es gibt wenige Situationen, für mich gab es keine Situation, wo ich irgendwann mal nicht von dem überzeugt war, dass es kann, wenn ich irgendetwas gemacht habe.
Ach, dann muss ich dich ja noch was fragen. Wie heißt denn Rebecca jetzt mit Nachnamen?
Wer?
Rebecca.
Wer ist denn Rebecca?
Die ist hinten in den Danksagungen drin, vorletzter Satz. Rebecca, du hast jetzt einen neuen Namen.
Rebecca? Ach, das ist von meinem Co-Autor, vom Alex, die Frau.
Alles klar. Also siehst du, ich denke, das ist der Mario.
Du kommst mit Dinger da um die Ecke, sag dir, das ist ja wirklich ein Wahnsinn.
Hör mal, das ist immer gut, das ist wie ein gutes Dribbling, weißt du, du musst den Gegner auch auf dem falschen Fuß erwischen.
Ja, das hast du natürlich recht. Jetzt habe ich gerade das Buch vor mir liegen, jetzt gucke ich mal, wo die Rebecca drin steht.
Guck mal, ganz hinten.
Ja.
Kurz bevor du mit einem Mario kegeln gehen möchtest.
Nicht mit einem Mario, sondern mit dem Alex kegeln gehen oder so, ne?
War ach so, das las ich so wie Mario, wir müssen noch kegeln gehen.
Ja, genau, das war von Alex.
War von Alex.
So nochmal kegeln irgendwann.
Alles klar. Du hast dich ja nach der Profikarriere aber noch weiter fit gehalten, bist immer mal wieder eingestiegen, auch in Amateurmannschaften. Hast in Rüssingen auch zusammengespielt mit deinem Sohn. Mhm. Was war das für ein Gefühl für dich, mit dem Sohn in einer Mannschaft?
Ach, das war jetzt natürlich was erstmal schön, mit dem eigenen Sohn Fußball zusammen in einer Mannschaft zu spielen. Aber jetzt das war jetzt ja nicht Weltbewegendes, ne? Es hat halt mal ein bisschen mehr weh getan, wenn der Sohn gefoult wurde. Dann musste ich ihn natürlich gleich rächen auf dem Platz. Das ist ja normal, aber grundsätzlich war es ein sehr schönes Gefühl. Klar, wenn man als Vater mit dem Sohn in einer Mannschaft noch steht. Heute spiele ich ja mit meinem jüngsten Sohn noch in einer Mannschaft, also mit 50 mittlerweile. Mhm. Das ist auch ein schönes Gefühl, aber ist es ja nicht so, dass wir deswegen Jubeltänze veranstalten oder sonst irgendwas. Es ist, wie es sein soll, Fußball spielen, gewinnen am besten und dann danach zusammen ein Bierchen trinken.
Das Schöne ist, wenn man das Buch liest, dann hat man das Gefühl, du erinnerst dich tatsächlich an jedes einzelne Tor, das du in deinem Leben, sei es nur in der Bundesliga oder Champions League, geschossen hast. Wie viel musstest du tatsächlich nochmal recherchieren oder wie präsent ist jedes einzelne Tor?
Naja, es gibt natürlich Situationen, die vergisst du nicht, ne? Es gibt natürlich auch Tore, die vergisst du nicht. Es gibt natürlich auch Tore, die hast du nicht mehr auf dem Schirm, aber es sind natürlich immer, und meistens werden ja die Fragen gestellt zu wichtigen Spielen, zu wichtigen Toren wie das Champions League Endspiel 99. Das vergisst man natürlich nicht. Da weißt du natürlich genau, was du da gemacht hast, oder das Spiel in Bremen gegen die Ukrainer, wo ich mit links den Torhüter überlupft habe mit dem Ball. Das sind so Dinge, die vergisst du nicht. Wenn du drauf angesprochen wirst, auf das Spiel Uerdingen gegen Hertha BSC, 45 Meter oder 40 Meter Freistoß, dann weißt du natürlich, was du da gemacht hast, weil wenn der Pfosten und dann reingeht, dann weißt du natürlich, dass es ein außergewöhnliches Tor war. Also ich habe aber auch Spieler, oder schon, wurde auch schon drauf angesprochen, wo einer sagt, du hast ein super Tor gemacht, wo ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ganz, es ist nicht so, dass ich alle Tore von mir habe, meistens nur die wichtigen.
Wie viele verlorene Wetten hast du in deinem Leben eingelöst?
Also wenn ich eine Wette verloren habe, da habe ich sie immer eingelöst.
An was erinnerst du dich noch?
Ich wüsste nicht, dass ich überhaupt mal eine Wette verloren habe.
Also es gibt, glaube ich, eine Situation, ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Wir sind aber auch jetzt nach der großen Karriere, wo du nochmal auf den Fußballplatz gegangen bist, wo du nochmal eingestiegen bist als Kicker.
Als was bin ich eingestiegen?
Als Fußballer. Irgendwo, aufgrund einer verlorenen Wette.
Ach, das war ja.
Ich weiß aber nicht mehr, wo es war.
Das war in der Nähe von Augsburg. Okay. Ich habe eine Wette verloren gegen einen Freund von mir. Und dann habe ich bei dem ein Jahr Fußball gespielt.
Erfolgreich?
Ich bin, egal wo ich Fußball gespielt habe, war erfolgreich.
Und wie war das als Trainer?
Das war mehr oder weniger, da bist du abhängig von deinen Spielern. Und ja, die waren einfach nicht gut genug, um da auch erfolgreich zu sein.
Du hast ja mehrfach noch auch im Amateurbereich Co-Trainer, zweite Liga auch, warst du in Regensburg, Koblenz. Was hast du in dieser Funktion als Trainer? Was ist dir später erst klar geworden, was dir als aktiver Fußballer in der Mannschaft so nicht klar gewesen war?
Eigentlich nichts. Eigentlich der einzige Unterschied, der Spieler geht zum Training und muss sich danach keinen Kopf mehr machen, sondern der Trainer muss halt lange arbeiten, muss die Taktik ausprobieren, der muss die entscheiden zwischen 22, 23 Spielern, wen stellst du am besten auf seiner Position. Das sind so Dinge, wo du im Nachhinein natürlich klar für dich gesagt hast, naja, der Trainerjob ist natürlich nicht so einfach, wie man es vielleicht auch manchmal gern gesehen hätte oder wie viele vielleicht auch denken. Ne? Und du hast als Trainer natürlich heute 20 Stunden, einen 20-Stunden-Job. Das hast du als Spieler halt nicht. Als Spieler gehst du zum Training anderthalb Stunden, dann manchmal nachmittags noch anderthalb Stunden, dann hast du Freizeit, dann musst du samstags liefern. So, und das ist das, das war die Erkenntnis des Trainerdaseins damals, wo man sich vielleicht gedacht hat, naja, das hat man sich vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt, aber das ist natürlich schon auch ein Job, der dich wirklich 16, 20 Stunden am Tag beschäftigt.
Nach all diesen Jahren, was machen die Knochen zurzeit?
Ich bin froh, dass die Knochen noch alle am rechten Platz sitzen.
Ja.
Ja, und deswegen, ich hoffe, dass es die nächsten 30 Jahre auch noch so ist.
Gibt es trotzdem einen Morgen noch, an dem du auch ohne Schmerzen aufwachst? Oder ist das einfach der Preis?
Also ich stehe...
Das hört man von vielen Profis natürlich, wenn die aufgehört haben, die sagen, sorry, aber das ist der Preis, den ich bezahlt habe damit.
Nee. Also ich habe relativ wenig Tage dabei, wo ich sage, ich habe Schmerzen jetzt, wenn ich natürlich sonntags mal Fußball gespielt habe, ja. Jetzt mit 50 oder dann stehst du natürlich, hast du sonntags abends oder montags früh, tun die Beine ein bisschen weh, aber sonst habe ich überhaupt gar keine Probleme die letzten 15 Jahre gehabt, dass ich vor Schmerzen hätte nicht mehr aufstehen können.
Und weißt du warum? Weil du nicht genug gelaufen bist damals.
Deswegen. Korrekt. Muss ein anderer machen.
Mario Basler, der geschrieben hat über sein Leben als Fußballer in Eigentlich bin ich ein Supertyp. Dann danke für heute.
Hier. Vielen Dank. Dankeschön.
Talk mit Thies.